Neues lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von Telekom MMS, Ihrem Partner für digitale Transformation und zukunftssichere Geschäftsmodelle.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Und es ist tatsächlich der erste, den wir in diesem Jahr auch aufnehmen. Also nicht unser erster, der erschienen ist. Das hatten wir euch ja schon sozusagen gebeichtet. Der andere Podcast vor 2 Wochen ist noch vor Weihnachten entstanden. Aber jetzt sind wir hier gerade im Studio, schauen raus. Die Januarsonne leuchtet. Wir sind aber in einem anderen Studio und haben andere Technik. Und der erste Podcast in diesem Jahr war etwas chaotisch von unserer Seite.
Ja, ich finde, wir versuchen ja auch durchaus manchmal Einblick in unsere Arbeit zu geben, auch wenn wir mal Fehler machen. Ich meine, meistens bekommt ihr sie dann einfach direkt mit. Oder aber wir berichten einfach mal darüber, dass wir zwar über ein Hochtechnologie-Thema sozusagen heute gesprochen haben, aber die Kopfhörer nicht zum Laufen bekommen haben.
Genau.
Weil einfach der Stecker nicht gut
ganz
hält.
Passt. Ja, nicht er passt auch nicht ganz.
Ja, das ist nicht ganz der Richtige.
Genau. Aber du hast schon gesagt, es geht heute um Technologie und könnt dreimal raten, um welche. Nämlich um die uns alle schon seit einiger Zeit beschäftigt und immer noch beschäftigt. Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, nämlich künstliche Intelligenz.
Genau, wir schreiben ja das Jahr 4 nach Einführung ChatGPT. Insofern begleitet uns das Thema natürlich auch schon die ganze Zeit, seitdem wir den Podcast machen, und es wird uns auch weiterhin begleiten. Und heute im Podcast war auch herauszuhören, dass es da auf Lernseite immer noch einiges zu tun gibt. Insofern werden wir euch mit diesem Thema das ganze Jahr über, glaube ich, immer mal wieder beschäftigen.
Genau. Und heute haben wir im Speziellen einen Blick darauf geworfen, welche Voraussetzungen es eigentlich braucht, einmal von Seiten der Organisation, aber auch von Seiten der Trainingskonzeption, um eine KI-Lernreise so zu gestalten, dass sie am Ende auch nachhaltig wirkt und die Mitarbeitenden wirklich auch im Arbeitsalltag erreicht.
Ja, und Rede und Antwort gestanden hat uns dabei Sarah Macher. Sie ist Projektleiterin bei Telekom MMS, verantwortet also das Enabling und das Schulungsportfolio sowohl intern als auch extern, hat also jede Menge Erfahrung damit, anderen Leuten beizubringen, wie sie mit KI umgehen.
Für mich wird so eine KI-Schulung auch dann zum Startpunkt für eine Veränderung, wenn die Menschen danach eben nicht nur sagen, jetzt weiß ich mehr, sondern jetzt traue ich mich vielleicht auch ein bisschen mehr. Wenn sie dann 1-2 kleine Dinge ausprobieren und drüber sprechen mit ihren KollegInnen, mit den Führungskräften und so weiter und merken, ich darf lernen, dann beginnt ja eigentlich die echte Veränderung. Also Lernräume schaffen, in denen KI nicht verunsichert, sondern stärkt. Natürlich ohne sie zu verklären, aber ich glaube, dann kann KI nicht nur als reines Schulungsthema erlebt werden, sondern dann erleben wir sie auch als Teil des Arbeitsalltags.
So, und wir sagen jetzt, glaube ich, gar nicht mehr viel und gehen ins Gespräch. Die Kopfhörer sind dann irgendwann gelaufen, so viel sei gesagt, wir haben uns gegenseitig verstanden und insofern ab ins Gespräch.
Gespräch.
Ja, ein herzliches Willkommen heute bei uns im Podcast Neues Lernen. Wir freuen uns sehr, dass wie ja meistens remote zugeschaltet ist. Unser Gast heute ist das Sarah Macher. Hallo Sarah.
Hallo.
Ja, schön, dass du da bist. Wir haben heute ein Thema, über das wir natürlich in unserem Podcast auch schon öfter mal gesprochen haben, die künstliche Intelligenz. Und wir haben uns gedacht, heute steigen wir in dieses Thema mal so ganz persönlich ein und nehmen ihr mal so ein bisschen dieses Mächtige dadurch, dass wir einfach mal schauen, wie es denn im sozusagen persönlichen Kleinen funktioniert. Deswegen erstmal meine Frage an dich. Was hast denn du zuletzt mit künstlicher Intelligenz gemacht? Gibt es bei dir schon so Aufgaben, wo du sagst, das mache ich jetzt nur noch mit einer bestimmten KI? Inwiefern ist das so ja auch Teil deines beruflichen Alltags?
Also für mich ist KI mittlerweile schon Teil meines Arbeitsalltags geworden. Ich muss aber auch sagen, nicht in allen Aufgabenbereichen, und das ging auch nicht von heute auf morgen. Das hat sich so schrittweise entwickelt. Ich nutze jetzt zum Beispiel nicht, um Dinge schneller zu erledigen, also E-Mails schreiben zu lassen oder so. Das mache ich irgendwie noch ganz gern selber, sondern eher so als Sparringspartner. Also wenn ich jetzt an ein konkretes Beispiel denken muss, ich habe zuletzt ein neues Schulungskonzept vorbereitet und habe dort KI genutzt, um einfach mal unterschiedliche Perspektiven auch einzunehmen. Also welche Fragen könnten Mitarbeitende haben? Wo könnten Widerstände entstehen? Welche Transferideen fehlen vielleicht noch? und das auch kombiniert damit, bereits vorhandene Trainingskonzepte, die wir schon da haben, einfach durchsuchen zu lassen, ne, und zu schauen, was haben wir da vielleicht in die Richtung schon gemacht, woran habe ich jetzt selber noch nicht gedacht. Und da sehe ich eigentlich auch den größten Wert von KI für die Wissensarbeit. Also es hilft schon, Dinge zu sortieren und auch Perspektiven zu wechseln und auch mal unbequeme Fragen an die eigenen Konzepte zu stellen. Und das prägt eigentlich auch so ein bisschen meine Haltung im Enabling dazu. Also ich sehe es quasi als Enabler, aber nur dann, wenn ich als Mensch quasi die Führung behalten kann.
Jetzt hast du vorhin schon gesagt, das ging uns ja auch allen ein Stück weit so, dass es natürlich nicht von heute auf morgen funktioniert hat, aber würdest du uns sagen, dass es tatsächlich schon so bei dir automatisiert in bestimmten Sachen, dass du dich nicht mehr dran erinnern musst, da könnte ich jetzt aber auch mal irgendwie zum Beispiel eine generative KI eben dafür nutzen, sondern das ist so ein bisschen tatsächlich schon innerhalb des Workflows bei dir?
Ja, würde ich sagen, aber ich denke das nicht automatisch mit, sondern ich setze es eher gezielt ein. Also es sind dann schon eher gezielt Aufgaben, wo ich denke, jetzt würde ich mal die KI befragen. Hier kann sie mir vielleicht weiterhelfen.
Ich frage deswegen so speziell nochmal nach, weil ich natürlich jetzt so ein bisschen den Blick von dir auf deinen Blick in die Unternehmen rein verlagern möchte. Also den Eindruck, den du hast, welche Rolle KI bei dir in der Arbeit spielt. Findest du das auch in anderen Unternehmen wieder, wenn ihr da eben auch Schulungen anbietet? Hast du da den Eindruck, es herrscht jetzt eigentlich nicht mehr so die Berührungsangst? Da ist auch schon einiges passiert, so mal rumexperimentiert, aber vielleicht noch nicht ganz automatisiert. Wie ist da so dein Eindruck, wenn du wirklich dann an die Mitarbeitenden, an die Einzelnen denkst?
Also wenn wir jetzt so in die Unternehmen schauen, die wir schulen, sehen wir schon eine ziemlich große Bandbreite. Also klar, es gibt da die VorreiterInnen, für die ist KI irgendwie ganz selbstverständlich im Arbeitsalltag angekommen. Die nutzen das im täglichen Doing wie E-Mail und Excel, das gehört irgendwie dazu. Dann gibt's irgendwie noch die, die so neugierig sind, aber nicht noch, also die sich noch nicht so richtig trauen, ne? Darf ich das? Was darf ich? Wie geht es konkret? Und dann gibt's so einen Teil, die warten halt noch ab, oder die haben halt Vorbehalte. Und das Spannende ist aber, glaube ich, dass diese Zurückhaltung weniger mit der Technik und den Tools an sich zu tun hat, sondern eher mit den Faktoren Sicherheit, Orientierung und Kultur, ne? Also was darf ich ganz konkret? Was sind so die Leitplanken? Und da erlebe ich auch, dass die Nutzung stark davon abhängig ist, welche Erfahrungen die Mitarbeitenden gemacht haben. Also vielleicht ein Beispiel aus dem Training, wenn das hilft. Da hat ein Mitarbeiter aus dem operativen Bereich gesagt zu Beginn der Schulung, dass er sich total gesträubt hat, irgendwie KI zu nutzen, weil er immer Sorge hatte, dadurch austauschbar zu wirken. Also dass seine Arbeit irgendwie entwertet wird. Nachdem er dann aber sich damit auseinandergesetzt hat und gesehen hat, wie er KI nutzen kann, um seine Routine-Tätigkeiten zu reduzieren, dass er sich halt stärker auf Tätigkeiten wie Abstimmung und Problemlösung konzentrieren konnte. Also so auf die Sachen, die sich quasi nicht automatisieren lassen. Also hat ihm das schon geholfen und solche Erfahrungen zeigen auch eigentlich, dass es wichtig ist, KI eben nicht abstrakt zu erklären, sondern immer am echten Arbeitsalltag von den Menschen anzusetzen. Ne?
Darf ich noch eine Frage anhängen? Julia fängt schon an und möchte da am liebsten einsteigen. Ich verstehe es auch, weil ich glaube, da tun sich gleich so ein paar Fragen auf, ja, wie man denn dann so in der KI-Schulung auch einsteigt und wie man solche Hürden denn auch überwindet. Ich würde nur noch einen Schritt nochmal gehen, dass du uns noch schildern kannst, wie eben dein Eindruck in den Unternehmen ist, wenn man dann vom einzelnen Unternehmen, einzelnen Mitarbeiter, MitarbeiterInnen ein Stück weggeht und aufs ganze Unternehmen schaut. Wie stark sind denn da schon Workflows von KI getrieben oder eben auch schon, wie stark ein Stück weit Geschäftsmodelle umgedacht worden aufgrund von KI? Kannst du da auch was dazu sagen, wie da dein Eindruck ist?
Also in vielen Unternehmen, auch bei der Telekom, sehen wir, dass KI schon eigentlich schon konkret in die Arbeitsabläufe integriert wird. Ist jetzt aus meiner Brille natürlich vor allem dort, wo jetzt viel Wissen verarbeitet und strukturiert werden muss. Ne? Da wurde früher unheimlich viel Zeit in die Aufbereitung von Informationen gesteckt. Und heute können wir da KI toll nutzen, um eine erste Struktur zu bekommen. Wichtig finde ich aber immer, dass die inhaltliche Bewertung und sowas wie Priorisierung und Kommunikationsthemen, dass das immer noch ganz klar beim Menschen liegt. Also das beschreibt eigentlich ganz gut, wie sich die Arbeit verändern kann, ohne dass sie entwertet wird. Das sind jetzt alles keine spektakulären Use Cases, ne? Aber solche kleinen Veränderungen können ja auch die Arbeitsqualität deutlich verändern. Genau, und weil du wegen den Geschäftsmodellen gefragt hast, ich glaube, da sind wir noch am Anfang. Aber die erste Phase ist ja auch irgendwie ganz spannend zu erleben. Wird hier KI irgendwie als kontrollierendes System gesehen oder ist es halt eine Unterstützung für eine gute Arbeit? Aber ich glaube, Der aktuelle Schwerpunkt, oder so sehe ich das zumindest bei uns in der Telekom, liegt darauf, die bestehenden Prozesse erst einmal intelligenter zu machen, schneller, auch robuster, ne, bevor da komplette Geschäftsmodelle neu gedacht werden.
Ist es dann auch der sozusagen Grund und auch das Ziel, womit sich die Organisationen an euch wenden in Sachen Schulung? Also macht ihr da genaue Pläne, wofür wollen wir das jetzt eigentlich, wo wollen wir am Ende stehen? Eben geht es eher darum, mal anzufangen oder wollen wir ganze Geschäftsmodelle umzubauen? Also mit welchen Zielvorstellungen kommen denn die Unternehmen zu euch?
Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also ganz am Anfang, als wir im letzten Jahr damit angefangen haben mit unserer KI-Kompetenzschulung, ging es noch klar um diesen Einstieg. Ne? Also was ist KI erstmal zu definieren? Wie funktioniert Prompting? Das ist heute auch immer noch wichtig und das ist auch noch gefragt bei den Kunden. Und diese Basisschulungen sind jetzt auch nicht unbedingt weniger geworden. Ich habe das Gefühl, die Nachfrage ist eher gestiegen. Aber die Menschen wollen halt viel besser verstehen, wie baue ich mir eigene Assistenzsysteme zum Beispiel und wie verändere ich damit auch Arbeitsabläufe in der Organisation. Und was ich ganz spannend auch immer finde, was bedeutet das eigentlich für meine Rolle? Ne? Und damit wird die KI-Beratung schon ein Stück weit auch strategischer und näher an der echten Arbeit. Also wir versuchen dann halt an konkreten Use Cases vom Kunden zu arbeiten, ne? Dass wir diese Workshops und diese Schulung auch konsequent an realen Alltagssituationen irgendwie aufhängen und nicht nur das Tool selber schulen, sondern das auch immer irgendwie an den Aufgaben der Mitarbeitenden orientieren, die damit irgendwie unterstützt werden sollen.
Und sind das auch die Impulse, mit denen eben Unternehmen Schulungen anfragen? Oder erlebt ihr umgekehrt auch, dass es einen extremen Boost jetzt gab durch den EU-AI-Act, also quasi doch durch eine Pflicht, sich jetzt endlich damit zu beschäftigen und die Grundlagen zu klären? Oder sind das schon auch so intrinsisch motivierte Gründe?
Ich glaube, es ist beides tatsächlich. Und der zweite Punkt, den du genannt hast, der wird in diesem Jahr auch noch zunehmen, ist mein Gefühl. Ich glaube, der EU-AI-Act spielt da definitiv eine Rolle, weil er das Thema halt auf die Agenda bringt und weil er gerade im letzten Jahr deutlich gemacht hat, dass wir uns mit dem Thema KI auseinandersetzen müssen. Da ist ja schon ein großer Antriebsgrund für die Organisation, vor allem für die Basisqualifizierung. Gleichzeitig merken wir aber auch, dass so eine Verpflichtung alleine ja nicht ausreicht, ne? Und KI-Kompetenz ist ja auch keine, ich sag mal, Compliance-Übung, die man so einmal im Jahr durchklickt, pflichtmäßig, ne, da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Und die Mitarbeitenden lernen ja auch nicht nachhaltig, weil sie müssen, sondern weil sie eben verstehen, was KI für einen Nutzen für ihre eigene Arbeit haben kann. Und ich glaube, der EU-AI-Act kann ein guter Startpunkt sein, das schon. Aber das echte Lernen, das entsteht ja dann im Nachgang, in der Praxis. Und das ist dann auch der Punkt, wo dann unsere Workshops eben ansetzen.
Du hast vorher schon gesagt, am Ende ist natürlich zentral, alles darauf auszurichten, was die jeweiligen Mitarbeitenden, die Organisation brauchen, an welchen Punkten die sind, um welche Prozesse es geht, die man vielleicht mit KI beschleunigen kann. Aber kannst du trotzdem irgendwie so ein paar Basiskompetenzen benennen, die es aus deiner Sicht unbedingt braucht, um eben mit KI zu starten oder auch noch einen Schritt weiter zu gehen? Denn zum Beispiel der EU-AI-Act flaggt ja jetzt auch nicht aus, ihr müsst Kompetenz 1 bis 10 lernen. Aber kannst du uns da mal so ein Grundgefühl geben?
Ja, das stimmt schon. Ne? Der EU-AI-Act gibt ja so den rechtlichen Rahmen vor. Aber ich glaube, wenn wir zu den Kompetenzen kommen, geht es wahrscheinlich viel weniger um rein technisches Expertenwissen, sondern eher so um menschliche Kompetenzen. Also erstmal brauchen wir ein solides Grundverständnis, ne, dass wir wissen, was KI leisten kann und vor allem ganz wichtig auch, wo es an die Grenzen stößt. Dann das Thema Urteilskraft, dass wir Ergebnisse also nicht blind übernehmen, sondern dass wir diese durchaus kritisch einordnen und auch immer die Verantwortung behalten. Und ich glaube auch das Thema Lernfähigkeit, also dass wir bereit sind, unsere eigene Arbeitsweise immer wieder zu hinterfragen. Und gerade der letzte Punkt, das ist ja eigentlich eher ein kulturelles Thema, ne? Da geht es ja weniger um die Technik, als mehr um das Thema Haltung und Urteilskraft. Und ich glaube einfach, dass es da auch wichtig ist, vom Zögern ins Tun zu kommen. Also wir erleben das auch in den Trainings ganz oft, dass Mitarbeitende sagen, ich habe mich irgendwie nicht getraut, KI zu nutzen, weil ich dachte, ich mache was falsch. So, das hat ja jetzt nichts mit einem KI-Tool an sich zu tun, ne? Das ist ja ein kulturelles Thema. So, und wenn die Leute dann merken, in den kleinen Gruppen und bei dem gemeinsamen Ausprobieren, können diese Unsicherheiten irgendwie ausgemerzt werden. Das ist ja auch schön, ne? Dass man sieht, so das größte Learning neben diesen technischen Spezifika von dem Tool, was wir da schulen, ist eben vor allem die Erkenntnis, ich darf Fragen ausprobieren und eben auch mal daneben liegen. Und das zeigt ja eigentlich, wie eng Lernen und Kultur auch beim Thema KI miteinander verbunden sind. Und viele Mitarbeitende sagen jetzt auch gar nicht, ich möchte KI perfekt beherrschen oder ich möchte das selber entwickeln oder so, sondern die sagen eher, ich möchte verstehen, wann ich ihr vertrauen kann und wann nicht. Und das ist eigentlich das, wo unser Beratungsansatz ja hin möchte, ne, wo unsere Trainings ansetzen, dass wir die Menschen darin bestärken, KI durchaus kritisch zu nutzen, statt sie einfach nur zu bedienen.
Jetzt hast du natürlich ein sehr großes Thema aufgemacht, wo unsere Ohren gleich aufgehen, nämlich die Frage nach der Kultur, die es auch eben für einen KI-Einsatz braucht, der am Ende nachhaltig ist. Wie kommt denn eine Organisation zu einer solchen Kultur, die dann eben beinhaltet, wir können Fehler machen, wir haben Vertrauen in die KI, wir können was ausprobieren und eben auch, das hattest du ganz am Anfang gesagt, unsere Ängste werden irgendwie wahrgenommen, wir fürchten vielleicht ersetzt zu werden und trauen uns deswegen nicht, also wie schafft eine Organisation, es so eine Kultur auch aufzubauen?
Also ich glaube, einerseits lernt man KI nicht im Frontaltraining, aber ich glaube, da kann man den Begriff KI auch durch alle anderen Sachen ersetzen. Die Wirkung entsteht halt dann, wenn das Lernen nah an der Arbeit ist. Und frei von Angst, wie du das auch gerade schon gesagt hast, finde ich auch wichtig. Wir dürfen Fehler machen und daraus lernen. Und wenn die Menschen erleben, das hilft mir konkret, und zwar heute in meiner Arbeit, und nicht irgendwann in ein paar Jahren. Und die Frage ist ja auch, warum lernen denn Menschen trotz Schulung nicht nachhaltig? Und ich glaube, das liegt auch ein Stück weit daran, dass Lernen ganz oft noch so vom Arbeitsalltag entkoppelt ist. Und gerade bei KI funktioniert das nicht. Also wenn KI nur im Training existiert und nicht im realen Arbeitskontext, bleibt es halt total abstrakt für die Mitarbeitenden. Und es wird ja erst wirksam, wenn die Mitarbeitenden in den Schulungen merken, das hilft mir jetzt konkret, meine Arbeit besser zu machen. Und das ist ja auch nicht in einer Stunde Training gemacht, sondern da begleiten wir ja auch gerne längerfristig.
Das hast du auch vorhin ja eben auch schon mal erwähnt. Ihr lernt in der Regel an realen Aufgaben, versucht da eben dadurch den praktischen Bezug direkt herzustellen. Da würde ich doch einmal direkt nachhaken wollen für unsere Rubrik ganz konkret, ob du uns noch ein paar mehr Beispiele geben kannst für Formate, die eben das Lernen mit und zu KI fördern, sodass dann eben das Lernen auch wirklich nachhaltig wirkt, dass dann auch nach der Schulung eben was im praktischen Alltag mitgenommen wird, dass das wirklich in Lerntransfer, in Praxistransfer passiert. Was sind da so Beispiele, mit denen ihr versucht, das eben sicherzustellen?
Ganz konkret.
Ich finde Formate immer toll, die Sicherheit und Handlungsspielraum kombinieren. Also ganz wichtig sind da geschützte Lernzeiten, in denen irgendwie klar ist, experimentieren ist jetzt ausdrücklich erlaubt, ihr dürft euch ausprobieren. Das kann jetzt zum Beispiel im Rahmen von KI-Tandems sein, in denen KollegInnen zum Beispiel gemeinsam an Aufgaben arbeiten und voneinander lernen. Ich finde Learning Weeks auch ein schönes Format mit verschiedenen Sessions und einem anschließenden Austausch zu einem bestimmten Thema. Das können Lernreisen sein, das kann ein Hackathon sein. Also ich glaube, vor allem so interne Communities spielen da eine große Rolle, weil sie eben zeigen, ich bin mit meinen Fragen nicht alleine und ich kann da in den Austausch gehen. Und weil solche Formate auch das Lernen so ein bisschen normalisieren. Also die zeigen halt irgendwie, Lernen ist Teil der Arbeit und muss nicht immer so ein Zusatz on top sein. Und diese Communities fördern halt auch das Lernen durch ein Miteinander statt so eine Belehrung und Frontalbeschallung. Und das finde ich sehr wertvoll.
Das heißt, ihr regt es tatsächlich auch in den Unternehmen an, dass da aus so einer Schulung heraus eine Lerncommunity entsteht oder bietet es direkt mit an, dass diejenigen, die da drin sind, dann schon so eine Art Lerncommunity direkt bilden? Wie kann ich mir das vorstellen, dass ihr das anregt?
Genau, also wenn wir eine Anfrage bekommen für so ein KI-Training oder eine KI-Schulung, bieten wir schon eine Begleitung an. Also unser Ansatz ist es nicht, eine Schulung durchzuführen und dann zu sagen, so ciao und jetzt viel Spaß mit dem Tool. Sondern wir sind schon Fan davon, das auch längerfristig zu begleiten, nachgelagert immer auch Fragesessions anzubieten, weil oftmals ist es ja so, die Mitarbeitenden sind dann in dem Training und probieren sich ja dann im Nachgang aber erst aus. Und die wirklichen Fragen, um das besser zu verstehen, die kommen ja dann meistens erst im Nachgang. Und das kann man ja durch eine längerfristige Begleitung viel besser auffangen.
Und was würdest du sagen, was sind so die Zielgrößen, die ihr euch selbst sozusagen setzt, die aber vielleicht auch vom Unternehmen dann natürlich eingefordert werden? Woran erkennen die hinterher die Wirksamkeit der Schulung und der Begleitung? Was sind so, ja, qualitative Ziele, aber auch Messgrößen, an denen man das dann festmachen kann?
ich finde, da hört man immer, dass so das Thema Zeitersparnis sehr attraktiv ist, ne? Aber also ja, Effizienz ist natürlich ein Faktor, aber schneller ist ja nicht immer automatisch besser. Also vor allem, wenn die Qualität drunter leidet. Deshalb sind jenseits von so harten Fakten wie Zeitersparnis andere Signale da fast wichtiger. Also zu schauen, nutzen die Mitarbeitenden die KI denn freiwillig und sprechen sie auch offen darüber, wo sie sie einsetzen und wo bewusst auch nicht, ne? Also dass da eine aktive Auseinandersetzung damit stattfindet. Und fühlen sich die Mitarbeitenden auch sicher genug, die Ergebnisse, die hinten rauspurzeln, zu hinterfragen? Und wenn sich das Verhalten ändert, dann wissen wir eigentlich, dass das Lernen wirkt. Und deshalb zeigt sich die Wirksamkeit für mich auch nicht in Zertifikaten, sondern eher in den Gesprächen mit den Mitarbeitenden. Ne? Und wenn die Leute mir erzählen nach den Trainings, dass sie KI dann ganz selbstverständlich einsetzen oder dass sie auch ganz bewusst sich dafür entscheiden, das nicht zu tun, ne, dann sieht man ja, die haben eine Urteilskraft entwickelt. Und das ist eigentlich für mich genau die Reife, die wir erreichen wollen.
Und da würde ich gerne auch nochmal auf das Thema Kultur zurückspringen. Du hast gerade gesagt, das zeigt sich ja dann auch in Gesprächen mit den Mitarbeitenden. Wer ist denn sozusagen dann verantwortlich dafür, zum einen, dass eben diese Kultur so gelebt wird mit Offenheit, Fehlertoleranz und so weiter und eben zum anderen dann auch zu überprüfen, in Anführungszeichen, ob sich Verhalten geändert hat? Sind es da die klassischen Führungskräfte, die das sozusagen im Blick haben sollten?
Ich glaube schon, dass das ein großer Teil davon ist, zumindest wie wir das im Rahmen unserer Schulung beobachten. Also wir brauchen ja eine gute Lernkultur, um das kontinuierliche Lernen und auch das Experimentieren so ein bisschen zu fördern. So eine Lernkultur muss eben Orientierung und Freiheit geben. Das heißt, die Mitarbeitenden wissen, wo darf ich experimentieren, aber auch wo sind klare Grenzen, an wen kann ich mich wenden. Und wenn es da natürlich Führungskräfte gibt, die da selbst lernen und da auch ganz offen über ihre Erfahrung sprechen, die auch zeigen, was hat gut funktioniert und was hat vielleicht nicht funktioniert, dann kann das helfen. Ne? Und ja, diese Lernkultur zeigt sich für mich dann eben auch darin, wie über Fehler gesprochen wird. Das hatten wir ja vorhin schon. Und wie offen dann eben zum Beispiel auch Führungskräfte über das eigene Lernen sprechen. Ne? Und wenn die dann sagen, ich lerne hier selbst gerade, das kann unheimlich viel Druck aus dem System nehmen.
Also das heißt zum einen als Vorbildfunktion, als Modell, das eben vielleicht auch mal Fehler macht und offen ist, aber eben zum anderen ist es dann auch sozusagen dieses Wort ist so furchtbar, aber die Wirksamkeitskontrollinstanz, also geht es dann schon auch darum, regelmäßig zu schauen, welche Mitarbeitenden setzen dann das wirklich auch in Verhalten um oder erklären mir, warum sie es eben gerade nicht nutzen, weil es vielleicht noch nicht gut genug funktioniert und so weiter. Also braucht es dann schon diese Kontrolle über Führungskräfte, die dann Wirksamkeit von Trainings auch überprüfen?
Kontrolle glaube ich jetzt nicht. Es ist wichtig, dass wir im Austausch bleiben, ne, untereinander. Also das ist jetzt nicht nur auf die Führungskräfte begrenzt, sondern dass wir uns alle da als Team verstehen und drüber reden und im Gespräch bleiben. Das ist, glaube ich, wichtig.
Mhm. Und wie schaffen wir es denn? Also wir haben jetzt ja schon über Kultur gesprochen. Ich finde, es gibt immer noch eine große Challenge. Du hattest die Ängste schon angesprochen, aber das ist ja immer so eine Gratwanderung. Auf der einen Seite will man eine positive Kultur schaffen, probiert was aus, eine neue Technologie, die kann euch voranbringen. Und auf der anderen Seite wollen wir aber trotzdem nicht auch die Grenzen missachten und sehen. Also wie schafft man das in einer Kultur eben, das so auszubalancieren, dass es nicht in eine der beiden Richtungen vielleicht auch abdriftet?
Also du meinst jetzt, dass man die Grenzen von KI aufzeigt?
Genau, und trotzdem eben so eine positive Wir-probieren-es-aus-Kultur schafft.
Ja, also ich glaube, gerade beim Thema KI sind Grenzen schon sehr wichtig und notwendig. Vor allem, wenn wir uns die Themen Datenschutz angucken, Sicherheit, Verantwortung, da brauchen die Mitarbeitenden auch klare Leitplanken, glaube ich. Und die Kunst ist es wahrscheinlich, klare Leitplanken zu setzen, ohne Innovationsräume abzuwürgen. Also die Risiken können abschrecken, das verstehe ich total. Aber wenn wir alles verbieten, dann findet die Nutzung und das Lernen halt irgendwie im Verborgenen statt. Und das ist ja gerade in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit wesentlich riskanter. Also ja, wahrscheinlich das. Und ich finde es auch immer wichtig, diese Leitplanken auch verständlich für die Mitarbeitenden zu erklären. Weil nur wenn sie wissen, warum bestimmte KI-Tools beispielsweise nicht erlaubt sind, dann entsteht ja echte Verantwortung und nicht eine pure Vermeidung.
Seid ihr denn dann in der Rolle, praktisch von extern zu sagen, ihr gebt es den Unternehmen auch mit, welche Leitplanken sie denn an die Mitarbeitenden weitergeben sollen? Oder wenn ihr ins Unternehmen kommt, ist da so zum bestimmten Grad das in der Regel schon definiert? Und wenn ja, von von wem aus kommt dann da normalerweise die Initiative, diese Leitplanken zu definieren? Ist es dann aus der Personal- oder Organisationsentwicklung heraus, allgemein HR? Wo kommt dann ansonsten die Initiative her?
Das ist echt unterschiedlich. Also es gibt Unternehmen, da gehen wir rein, die haben sowas noch gar nicht. Die hören das dann von uns zum ersten Mal. Einige Kunden haben das auch schon da. Manchmal ist es auch tatsächlich Ziel der Anfrage, sowas gemeinsam mit uns zu entwickeln, ne, dass wir sagen, wir schauen drauf. Wir können da ja auch immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also uns bei der Telekom geht's ja nicht anders. Wir haben ja genauso die Listen von KI-Tools, die in der Nutzung empfohlen sind und die eben auf der Liste stehen, wo man sagt, nutzt die mal bitte nicht aus den und den Gründen. Deshalb, wir sitzen da ja alle irgendwie im selben Boot, nur dass wir sowas halt schon da haben und da deshalb gut beraten können.
Aber beschränkt sich das denn dann wirklich darauf zu sagen, aus welchen Gründen welche Tools ja und welche nein? Oder gehört da noch mehr dazu, die dann auch schon wieder mehr ins Kulturelle gehen? Also kann man in den Leitplanken, sollte man dann da auch eben mitdefinieren, mitgeben, experimentieren, ja, in den Grenzen von? Oder geht es dann da wirklich um die eher ganz konkrete Tool-Nutzung?
Nee, beides. Also ich finde, du hast es schön zusammengefasst. Das müssen wir irgendwie ganzheitlich definieren, ja.
Und wie ist es denn insgesamt? Gibt es aufgrund der Risiken, die es ja schon auch gibt, dass man halt im schlimmsten Fall Geschäftsgeheimnisse in offene LMMs reingibt oder so, gibt es dann da inzwischen vielleicht sogar eher so ein Zurückrudern, was so die Sicherheit bei den Unternehmen angeht, dass sie dann ein bisschen ängstlicher geworden sind? Oder wie ist da die Tendenz?
Das kann ich also aus unserer Beratung gar nicht so gut beantworten, weil ich glaube, die Unternehmen, die zurückrudern, die rufen uns nicht an. Das sind ja eher diejenigen, die sagen, wir würden jetzt hier mal den ersten Schritt mit euch gehen oder würden das Thema gerne gemeinsam mit euch weiterentwickeln. Deshalb kann ich die Frage gar nicht so gut beantworten, glaube ich. Aber ja, klar, also die Unternehmen gibt es sicher. Aber wie ich meinte, ne, ich verstehe das total, dass die Risiken abschrecken können. Aber wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen, kann das Outcome halt noch wesentlich riskanter sein.
Am Ende steht ja immer unsere Abschlussfrage, in der wir dann versuchen, alles reinzupacken. Und die Challenge ist ja aber die, dass du eigentlich nur in 2 bis 3 Sätzen antworten darfst. Wir sind da ein bisschen großzügig, was Kommasätze angeht. Aber wir versuchen mal so den Wrap-up und du darfst dir auch die Zeit nehmen, noch einen Moment länger drüber nachzudenken. Genau, ich stelle sie jetzt einfach mal, bevor der Spannungsbogen zu groß wird. Wie wird aus einer KI-Schulung der Startpunkt für das Arbeiten mit künstlicher Intelligenz?
Ich glaube, indem die Schulung nicht als Abschluss gedacht wird, sondern als Auftakt. Also für mich ist ein guter Startpunkt dann erreicht, wenn die Mitarbeitenden nach der Schulung mit einem konkreten Use Case nach Hause gehen und wissen, was darf ich ausprobieren und wo finde ich Unterstützung. Für mich wird so eine KI-Schulung auch dann zum Startpunkt für eine Veränderung, wenn die Menschen danach eben nicht nur sagen, jetzt weiß ich mehr, sondern jetzt traue ich mich vielleicht auch ein bisschen mehr. Wenn sie dann 1, 2 kleine Dinge ausprobieren und drüber sprechen mit ihren KollegInnen, mit den Führungskräften und so weiter und merken, ich darf lernen, dann beginnt ja eigentlich die echte Veränderung. Also Lernräume schaffen, in denen KI nicht verunsichert, sondern stärkt. Natürlich ohne sie zu verklären, ne? Das ist klar, also immer mit den genannten Leitplanken, über die wir auch geredet haben. Aber ich glaube, dann kann KI nicht nur als reines Schulungsthema erlebt werden, sondern dann erleben wir sie auch als Teil des Arbeitsalltags.
Super, und dann Sehr können schön. Wir einen Schlusspunkt ja. sozusagen darunter setzen, um den Rahmen zu schaffen. Herzlichen Dank, dass ja. du unsere vielen Fragen beantwortet hast und für die Einblicke genau sowohl ins Persönliche als auch in das, was du in deiner Arbeitswelt in anderen Unternehmen erlebst. Genau. Dann
wünschen wir dir noch einen schönen Tag.
Dankeschön. Für euch auch. Macht's gut. Ciao.
Ja, wir haben es euch vorher ja schon gesagt, das ist nicht die erste Folge, in der wir über KI sprechen. Also natürlich haben wir in fast jeder Folge irgendwie über KI gesprochen, aber ich meine jetzt die Folgen, die speziell sich um das Thema künstliche Intelligenz drehen. Wir haben schon drüber geredet mit unseren Gästen, wie man Mitarbeitende fit macht für KI, wie man KI speziell in der Personalentwicklung einsetzt, wie man KI zu einer Lernbegleiterin macht. Und ich fand, jetzt war trotzdem nochmal eine neue Perspektive von der anderen Seite, also mehr eben diese Gelingensbedingungen in der Organisation und in dem Setting an sich, um so eine KI-Weiterbildung, KI-Training auch wirksam zu machen. Und was ich auch sehr spannend fand, ist, dass wir gesehen haben, diese Grundgesetze des Lernens spiegeln sich auch hier immer wieder. Das hat ja auch die Sarah gesagt, also zum Beispiel sowas wie, es muss im Alltag dann direkt anwendbar sein. Das gilt ja nicht nur fürs Thema KI, wir könnten das auch ersetzen mit jedem anderen Lerngegenstand. Und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, weil ich musste dran denken, dass wir, glaube ich, in einer unserer ersten, sagen wir 5 oder 10 Folgen auch über dieses alltagsintegrierte Lernen gesprochen haben.
Und ja, und vor allen Dingen, wenn ich mal kurz deinen Redefluss unterbrechen darf, ist mir gerade eingefallen, war nicht unsere allererste Folge ChatGPT?
Na klar.
Ja, ne? Siehst du, jetzt, dann sind wir ja auch praktisch schon im Jahr 4 unseres Podcasts, fällt mir dabei dazu ein. Also, das ist eigentlich das dominierende Thema, das wir eigentlich immer und von Anfang an immer mitgenommen haben. Insofern passt das ja, dass wir auch heute das Jahr wieder ein Stück weit damit auf.
Und ich bin mir so sicher, dass wir auch im nächsten Jahr wieder einen Podcast über KI machen werden. Es bleibt aber wirklich spannend halt, ob wir dann an einem anderen Punkt sind, weil wir auch meistens bei diesen Folgen fragen, wie schätzt ihr eigentlich so den Markt ein, wie schätzt ihr die Unternehmen ein, inwiefern wird es schon im Prozess eingegliedert oder sind es noch einzelne Tools, und bislang ist das Bild ja noch sehr, sehr unterschiedlich.
Also da, und das wird uns ganz sicher auch weiter so begleiten,
genau.
Das stimmt. Aber ich finde schon, dass man inzwischen so den Fortschritt merkt, dass es immer auf der einen Seite ein bisschen weniger Berührungsängste werden, also zumindest wie es uns geschildert wird, und andererseits auch mehr Offenheit dagegen der Unternehmen gibt, Experimentierräume zu schaffen, Lernen zu ermöglichen dazu, ohne dass immer gleich alles fehlerlos laufen muss. Also es gibt durchaus eine Entwicklung, finde ich.
Das würde ich auch sagen,
Und unsere Entwicklung geht jetzt dahingehend, dass wir zum Schluss unseres Podcasts schon wiederkommen, und deswegen müssen wir noch unsere Checkout-Frage stellen.
Checkout.
So, es ist sehr gut, dass ihr manchmal unsere Diskussionen zwischendrin nicht mitbekommt. Wir haben uns jetzt auf eine Checkout-Frage geeinigt. Und wir nehmen diesmal eine ganz klassische, nicht eine thematisch bezogene, haben wir gesagt. Wir wollen mal wieder die Frage nehmen. Julia, wonach steht dir jetzt der Sinn?
Wow, das hat mich jetzt total überrascht, die Frage. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, also ich bin ganz ehrlich, vielleicht für diejenigen, die auch im Handballfieber sind, die wissen jetzt, welcher Tag ist, weil heute um 15.30 Uhr ist das nächste Hauptrunden-Handballspiel. Ich muss halt dann den Live-Ticker laufen lassen und bin da jetzt schon sehr, sehr aufgeregt. Ich hoffe, dass sie es schaffen.
Und alle hoffen, dass sie es schaffen, damit Julia morgen auch wieder gute Laune hat.
Ja, genau.
Mir steht der Sinn nicht danach, Handballspiel zu schauen, aber ich glaube, ich gehe mal ein bisschen raus in die frische Luft und genieße die Sonne, die gerade mal wieder durch den Hochnebel durchdringt.
Ja, so in Anfängen.
Und damit sind wir am Ende unseres Podcasts. Wir freuen uns, dass ihr auch dieses Jahr wieder zugehört habt. In 14 Tagen hören wir uns dann wieder, und bis dahin könnt ihr natürlich in unsere Ausgabe von Neues Lernen, in die Printausgabe reinlesen. Schaut auf neues-lernen.org vorbei, um aktuelle News zu lesen. Auf LinkedIn sind wir natürlich immer offen, dass ihr uns auch Feedback gebt. Und dann haben wir natürlich auch noch alles in unserer App drin.
Genau, und wenn dieser Podcast erscheint, also an diesem Dienstag, dann erwartet euch in dieser Woche auch noch unsere neue Printausgabe.
Oh ja, genau.
Insofern genug Material, und wir wünschen euch noch einen schönen Tag.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.